In Versailles war ich zweimal. Einmal allein, um mich umzusehen, das zweite Mal in Gesellschaft von Landsleuten, als die Wasser sprangen. In Paris sah man alles unentgeltlich und überall war zuvorkommende Gefälligkeit. In Versailles war durchaus eine Begehrlichkeit, die gegen die Pariser Humanität sehr unangenehm abstach. Ich zahlte einem Lohnlakai für 2 Stunden einen kleinen Taler. Darüber murrte er und verlangte mehr. Ich gab dem Mann in den ehemaligen Zimmern des Königs 30 Sol. Dafür war er nicht höflich. Alles war teurer und schlechter und alle Gesichter waren mürrischer. Das scheint mir nun so die eingewurzelte Natur des alten Hofwesens zu sein. Die Gemälde auf den Sälen oben sind alle aus der französischen Schule und es sind viele Stücke darunter, die durch Kunst und noch mehr durch Geschichtsbeziehung interessant sind. Der Garten und vorzüglich die Orangerie wird in guter Ordnung gehalten. Sie ist schön und es ist wohl wahrscheinlich, was man sagt, dass Bäume dabei sind, die schon unter Heinrich dem IV. Hier gestanden haben. Die Partien nach Trianon hinüber sind noch ebenso schön, als sie vor 20 Jahren waren. Die Versailler, welche unstreitig von allen am meisten durch die Revolution verloren haben und bei denen das monarchische Wesen vielleicht noch am festesten sitzt, schmeicheln sich, dass der Hof wieder hierher kommen werde, damit sie doch nicht gänzlich zugrunde gehen. Das ist geradezu ihre Sprache und ihr Ausdruck. Und sie haben wohl daran nicht Unrecht. Wenn sie vom Großkonsul sprechen, nennen sie sein Gefolge seinen Hof. Und wenn man die Sache recht ohne Vorurteil nimmt, ist er absoluter und despotischer, als irgendein König von Frankreich war, von Hugo Capet bis zum letzten unglücklichen Ludwig. Jetzt wird Saint-Cloud für ihn eingerichtet. Gestern habe ich ihn auch endlich gesehen, den Korsen, der der großen Nation mit 10-fachem Wucher zurückgibt, was die große Nation seine Kleine seit langer Zeit hat empfinden lassen. Es war der 14. Juli und ein großes Volksfest, wo der ganze Pomp der seligen Republik hinter ihm herzog. Früh hielt er große Parade auf dem Hofe der Tuilerien, wo alles Militär in Paris und einige Regimenter in der Nachbarschaft die Revue passierten. Ich hatte daher Gelegenheit, zugleich die schönsten Truppen von Frankreich zu sehen. Die Konsulargarde ist unstreitig ein Korps von den schönsten Männern, die man an einem Ort beisammen denken kann. Nur kann ich mir in den französischen Soldaten, ich mag sie besehen, wie ich will, immer noch nicht die Sieger von Europa vorstellen. Wir sind mehr durch den Geist ihrer Sache und ihren hohen Enthusiasmus als durch ihre Kriegskunst geschlagen worden. Die taktische Methode des Tiraillierens, die aber vielleicht nur der Überlegene an Anzahl brauchen kann, hat das ihrige auch getan. Von Bonaparte sollte ich wohl lieber schweigen, da ich nicht sein Verehrer bin. Einen solchen Mann sieht man auf 200 Meilen vielleicht besser als auf 10 Schritte. Es scheint aber in meinem Charakter zu liegen, dir über ihn etwas zu sagen, und das will ich denn mit Offenheit tun. Ich bin keines Menschen Feind, sondern nur der Freund der Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Neid und Herabsetzungssucht sind meiner Seele fremd. Ich nehme immer nur die Sache. Ich bin dem Manne von seiner ersten Erscheinung an mit Aufmerksamkeit gefolgt und habe seinen Mut, seinen Scharfblick, seine militärische und politische Größe nie verkannt. Problematisch ist er mir in seinem Charakter immer gewesen und ist es jetzt mehr als jemals, wenn man ihn nicht geradezu verdammen soll. Bis auf den Tag von Marengo, wo ihn Desaix Tod aus den republikanischen Grenzen heraushob, hat er als Republikaner im Allgemeinen handeln müssen. Seitdem hat er nichts mehr im Sinne eines Republikaners getan. Als er aus Ägypten kam, trat er die Krise seines Charakters an. Wir wollen sehen, was er in Paris tut, dachte ich, und dann urteilen. Ich tadle ihn nicht, dass er das Direktorium stürzte. Es war keine Regierung, die unter irgendeinem Titel die Billigung der Vernünftigen und Rechtschaffenen hätte erhalten können. Ich tadle ihn nicht, dass er so viel als möglich in der wichtigen Periode das Ruder des Staates für sich in die Hände zu bekommen suchte. Es war in der Vehemenz der Faktionen vielleicht das einzige Mittel, diese Faktionen zu stillen. Aber nun fängt der Punkt an, wo sein eigenster Charakter hervorzutreten scheint. Seitdem hat er durchaus nichts mehr für die Republik getan, sondern alles für sich selbst. Eben da er aufhören sollte, irgendetwas mehr für sich selbst zu tun, sondern alles für die Republik. Jeder Schritt, den er tat, war mit herrlich berechneter Klugheit vorwärts für ihn und für die Republik rückwärts. Land gewinnen heißt nicht die Republik befestigen. Die erste Konstitution zeigte zuerst den Geist, den er atmen würde. Sie wurde mit dem Bajonett gemacht, wie fast alle Konstitutionen. Es tat mir an diesem Tag wehe für Frankreich und für Bonaparte. Das Schicksal hatte ihm die Macht in die Hände gelegt, der größte Mann der Weltgeschichte zu werden. Er hatte aber dazu nicht Erhabenheit genug und setzte sich herab mit den übrigen Großen auf gleichen Fuß. Er ist größer als die Dionyse und Cromwell, aber er ist es doch in ihrer Art und erwirbt sich ihren Ruhm. Dass er nicht sah, dass seine Konstitution die neue Republik zertrümmern und dem vollen Despotismus die Wege wieder bahnen würde, das lässt sich von seinem tiefen Blick nicht denken. Und über seine Absichten mag ich nicht Richter sein. Ich habe wieder das Konsulat nichts, nichts wieder das erste Konsulat. Aber seine Macht war sogleich zu exorbitant und die Dauer war nicht mehr republikanisch. Ich gebe zu, dass die Dauer der römischen Magistraturen von einem Jahre zu kurz war, zumal bei der Unbestimmtheit und Schlaffheit ihrer Gesetze de ambitu. Aber die Dauer der neuen französischen von 10 Jahren war zu lang. Der letzte Stoß war, dass der alte Konsul wiedergewählt werden konnte. Ein Mann, der 10 Jahre lang eine fast grenzenlose Gewalt in den Händen gehabt hat, müsste ein blödsinniger oder schon ein öffentlicher, verächtlicher Bösewicht sein, wenn er nicht Mittel finden sollte, sich wieder wählen zu lassen und sodann nicht Mittel, die Wahl zum Vorteil seiner Kreaturen zu beherrschen. Kleine Bedienungen mögen und dürfen in einer Republik lebenslänglich sein, wenn es aber die Großen sind, geht der Weg zur Despotie. Das lehrt die Geschichte. Ich hätte nicht geglaubt, dass es so schnell gehen würde. Aber auch dieses zeigt den Charakter der Nation. Fast sollte man glauben, die Franzosen seien zur bestimmten Despotie gemacht. So kommen sie ihr überall entgegen. Sie haben während der ganzen Revolution viel republikanische Aufwallung, oft republikanischen Enthusiasmus, zuweilen republikanische Wut gezeigt, aber selten republikanischen Sinn und Geist und noch nie republikanische Vernunft. Nicht, als ob nicht hier und da einige Männer gewesen wären, die das Letzte hatten, aber der Sturm verschlang sie. Es sind durch diese Staatsveränderung freilich Ideen in Umlauf gekommen und furchtbar bis zur Wut gepredigt worden, die man sich vorher nur sehr leise sagte und die so leicht nicht wieder zu vertilgen sein werden. Aber die halbe und falsche Aufklärung dieser Ideen und der Missbrauch derselben geben den etwas gewitzigteren Gegnern die Waffen selbst wieder in die Hände. Die Republik Frankreich trägt, so wie die römische, und zwar weit näher als jene, ihre Auflösung in sich, wenn man keine haltbarere Konstitution baut, als bis jetzt geschehen ist. Mir tut das leid. Ich habe vorher ganz ruhig dem Getümmel zugesehen und immer geglaubt und gehofft, dass aus dem wildgärenden Chaos endlich noch etwas Vernünftiges hervortauchen würde. Seitdem Bonaparte die Freiheit entschieden wieder zu Grabe zu tragen droht, ist mir's, als ob ich erst Republikaner geworden wäre. Ich bin nicht der Meinung, dass eine große Republik nicht dauern könne. Wir haben an der römischen das Gegenteil gesehen, die doch trotz ihrer gerühmten Weisheit schlecht genug organisiert war. Ich halte dafür, dass in einer wohlgeordneten Republik am meisten Menschenwürde, Menschenwert, allgemeine Gerechtigkeit und allgemeine Glückseligkeit möglich ist. Beweis und Vergleichung weiterzuführen, würde wenig frommen und hier nicht der Ort sein. Wo nicht der Knabe, der diesen Abend in der letzten Strohhütte geboren wurde, einst rechtlich die erste Magistratur seines Vaterlandes verwalten kann, ist es Unsinn, von einer vernünftigen Republik zu sprechen. Privilegien aller Art sind das Grab der Freiheit und Gerechtigkeit. Schon das Wort erklärt sich, eine Ausnahme vom Gesetz ist eine Ungerechtigkeit oder das Gesetz ist schlecht. In Deutschland hat man klüglich die Geistlichen und Gelehrten in etwas Teil an manchen Privilegien nehmen lassen, damit der Begriff nicht so leicht unbefangen auseinandergesetzt werde und die Beleuchtung Publizität gewinne. In Frankreich hat man zwar die Privilegien mit einem einzigen Machtstreich zertrümmert und glaubt nun, genug getan zu haben. Aber sie werden sich schon wieder einschleichen und festsetzen. Und man arbeitete schon selbst dadurch für sie, dass man auf der Gegenseite ohne Schonung stürmte und zu weit ging. Die Republik der Fische ist durch die freie Fischerei zerstört, sagte der geistliche Herr ganz skoptisch in dem Postwagen. Und die freie Jagd gibt der Polizei genug zu tun. Denn es macht allerhand Gesindel im Lande, allerhand Jagd. Muss man denn bei Abstellung der Ungebühr unbedingt durchaus die Jagd freigeben? Oder ist dieses nur ein Rechtsbegriff? Sie kann nicht frei sein. In jedem wohlgeordneten Staate ist sie nur ein Recht der Eigentümer, und nur der Eigentümer kann die Befugnis haben, das Wild auf seinem Grundstück zu töten und hat den Prozess gegen den Nachbar, der es zum Schaden seiner Nachbarn nicht tut. Das Lehnsystem ist in Frankreich abgeschafft. Es wird sich aber von selbst wieder machen, denn man hat keine Vorkehrungen dagegen getroffen. Nach meiner Überzeugung ist die Grundlage der Freiheit und Gerechtigkeit in einem Staate, dass der Staat durchaus nur reine Besitzungen gibt und sichert und dafür reine Pflichten fordert. Durch diesen Grundsatz allein werden die Rechtsverhältnisse vereinfacht und die Beeinträchtigungen aller Art aufgehoben. Es entsteht daraus zwar notwendig ein Gesetz, das eine Einschränkung des Eigentumsrechts zu sein scheint, dieses ist aber nichts weiter, als insofern gar niemand ein Eigentumsrecht zum Nachteil des Staates haben kann und darf. Niemand darf nämlich die Erlaubnis haben, seine Grundstücke mit Lasten zu verkaufen oder auf immer zu vergeben, sondern muss sie durchaus rein veräußern. Nur durch dieses Gesetz wird der Rückkehr des Feudalsystems der Weg versperrt, werden alle Fronverhältnisse, alle Leistungen an Subordinierte, Emphyteusen, alle Erbpachtungen aufgehoben. Denn alles dieses ist der Weg zum Lehnsystem und dieses ist der Weg zu Ungerechtigkeiten aller Art und zur Sklaverei. Wo es noch erlaubt ist, mit Lastklauseln Grundstücke umzutauschen, kann in die Länge keine wahre Freiheit und Gerechtigkeit bestehen. Dagegen sind wohl schwerlich gültige Einwendungen zu machen. Wenn jemand zu viele Grundstücke hat, dass er sie nicht durch sich und seine Familie verwalten oder durch Pächter besorgen und bestellen lassen kann, so hat er eben deswegen für den Staat in jeder Rücksicht schon zu viel. Er ist ihm zu reich. Er mag dann verkaufen, aber rein verkaufen und ohne Bedingung, so teuer als er will. Intermediäre Lasten können nicht bleiben. Der Bürger kann niemand Pflichten schuldig sein als dem Staate. Und Bürger ist jeder, der nur einen Fuß Landes besitzt. In detrimentum rei publicae, zum Nachteil des Staates, finden keine Besitzungen statt. Es versteht sich von selbst, dass dann alle Steuerkataster nach der Regel detri gemacht werden. Und die erste Realimmunität ist der erste Schritt zur Despotie. Solange unsere Staaten nicht nach diesen Grundsätzen gemacht werden, dürfen wir nicht allgemeine Gerechtigkeit, nicht allgemeines Interesse, nicht Festigkeit und Dauer erwarten. In Frankreich ist kein Gesetz, das den belasteten Verkauf der Grundstücke untersagte. Die Folge ist vorauszusehen. Die Errichtung der Ehrenlegion mit Anweisung auf Nationalgüter ist der erste beträchtliche Schritt zur Wiedereinführung des Lehnsystems. Das ward allgemein gefühlt. Aber niemand hat die Macht, dem Allmächtigen zu widerstehen, der den Bajonetten befiehlt. Die Bajonette sind wie gewöhnlich sehr fein mit ins Spiel gezogen. Und die meisten Führer derselben nehmen sich nicht die Mühe, bis auf übermorgen vorwärts zu denken. Wo die Regierung militärisch wird, ist es um Freiheit und Gerechtigkeit getan. Rom fiel, sobald sie es ward. Die Geistlichkeit spricht wieder hoch und laut. Freilich wird sie nicht so schnell wieder zu der enormen Höhe steigen, wo sie vorher stand, so wenig wie der Adel. Aber das alte System wurde auch nicht in einem Tage gebaut. Ich erinnere mich, dass vor einiger Zeit ein Emigrant in Deutschland, der übrigens nicht schuld daran war, dass die Esel keine Hörner haben, sich höchlich freute, dass nun wenigstens ein Edelmann allein an der Spitze stehe. Das Übrige werde sich schon machen. Der Mann muss in seiner Unbefangenheit eine prophetische Seele gehabt haben. Es hat wirklich alles Ansehen, sich zu machen. Man sagt, Caprara habe schon auf Wiederherstellung der Klöster angetragen, sei aber von Bonaparte zurückgewiesen worden. Bonaparte müsste nicht der kluge Mann sein, der er ist, wenn er ohne Not solche Sprünge machen wollte oder mehr gäbe, als er zu seinem Behufe muss. Es ist das Glück des Adels und der Geistlichkeit, dass sie, mit Modifikationen, in seine Zwecke gehören. Wenn's Not tut, wird sich schon alles geben. Dass die Katholizität in Frankreich noch vielen Anhang, teils aus Überzeugung, teils aus Gemächlichkeit, teils aus Politik hat, beweist das Konkordat sehr deutlich. Man hat wirklich den Katholizismus zur Staatsreligion, das heißt zur Herrschenden, gemacht. Und ich stehe nicht dafür, wenn es so fortgeht, dass man in 100 Jahren das Bekehrungsgeschäft nicht wieder mit Dragonern treibt. Ich selbst wurde durch die Rolle, die Bonaparte dabei spielte, gar nicht überrascht. Es war seine Konsequenz. Er war bei der Osterzeremonie der Nämliche, welcher er in Ägypten war, wo er sein Manifest anfing, im Namen des einzigen Gottes, der keinen Sohn hat. Er dachte, Mundus vult, ergo. Die Welt will betrogen werden, also werde sie betrogen. Aber das Sprichwort ist nicht wahr. Und es wäre zu wünschen gewesen, dass er nicht so gedacht hätte. Il est un peu sage, mais il est comme il faut. Er ist ein wenig albern, aber wie es sich gehört, sagte der geistliche Herr im Postwagen. Wenn er Bonaparte dadurch richtig gekennzeichnet hat, so ist es zugleich ein grässliches Verdammungsurteil für seine Nation. Nur die Zeit kann erleuchten. Der Mann ist von seiner Größe herabgestiegen. Es wird erzählt, er habe sogar die Fahnen weihen wollen, sei aber durch das Gemurmel der alten Grenadiere davon abgehalten worden, die doch anfingen, die Dose etwas zu stark zu finden. Ein Mann, der in Berlin und Petersburg entschieden republikanische Maßregeln nimmt, gilt dort mit Grund für widerrechtlich und die Regierung verfährt gegen ihn nach den Gesetzen. Das Gegenteil muss aus dem nämlichen Grunde seit 10 Jahren in Frankreich gelten. Man müsste denn in der Berechnung etwas höher gehen, welches aber sodann jedem Revolutionär in utramque partem zustatten kommen würde. Jetzt lebt er einsam und misstrauisch, mehr als je ein Morgenländer. Friedrich versäumte selten eine Wachtparade. Der Konsul hält alle Monate nur eine einzige. Er erscheint selten und immer nur mit einer starken Wache und soll im Schauspiel in seiner Loge sogar Reverbère nach allen Seiten haben, die ihm alles zeigen, ohne dass ihn jemand sieht. Bei anderen liberalen Maßregeln könnte er als Fremdling wie eine wohltätige Gottheit unter der Nation herumwandeln und sein Name würde in der Weltgeschichte die Größe aller anderen niederstrahlen. Ich könnte weinen. Es ist mir, als ob mir ein böser Geist meinen Himmel verdorben hätte. Ich wollte so gern einmal einen wahrhaft großen Mann rein verehren. Das kann ich nun hier nicht. Man sagt sich hier und da still und leise mehrere Bonmots, die seinen Stempel tragen. Von dem Tage des ägyptischen Manifestes an hat sich meine Seele über seinen Charakter auf Schildwache gesetzt. Das Konkordat und die Osterfeier sind das Nebenstück. Als ihn ein zelotischer Republikaner in die ehemaligen Zimmer des Königs führte, die er nun selbst bewohnen wollte, und ihm dabei bedeutend sagte: »Citoyen, vous entrez ici dans la chambre d'un tyran.« »Bürger, Sie betreten hier das Gemach eines Tyrannen.« Antwortete er mit schnellem Scharfsinn: »Si la voix était tyran, il est roi encore.« »Wäre er Tyrann gewesen, so wäre er es noch heute.« Eine furchtbare Wahrheit aus seinem Munde. Als ihm vorgestellt wurde, das Volk murrte bei einigen seiner Schritte, er möchte bedenken, erwiderte er: Le peuple n'est rien pour qui le sait mener. Das Volk ist nichts für den, der es zu leiten weiß. Dem Sieyé, den die Partei des Konsuls bei jeder Gelegenheit als einen flachen, sehr subalternen Kopf darstellt, soll er auf eine Erinnerung sehr skoptisch gesagt haben: Si j'avais été roi en 1790, je le serais encore. Et si j'avais dit alors la messe, j'en ferais encore de même. Wäre ich 1790 König gewesen, so wäre ich es noch. Und hätte ich damals die Messe gelesen, so täte ich es heute noch. Ich sage dir, was man hier und da bedächtlich an öffentlichen Orten spricht, denn laut zu reden wagt es niemand, weil seine Lettres de Cachet ebenso sicher nach Bicêtre führen als unter den Königen in die Bastille. Als das bekannte Buch über das lebenslängliche Konsulat erschien und er es nicht mehr unterdrücken konnte und doch den Verfasser, der ein angesehener und von der Nation allgemein geachteter Mann war, willkürlich gewaltsam in der Krise anzutasten, nicht wagte, begnügte er sich zu sagen, es sei alles sehr gut, aber jetzt nur noch etwas zu früh. Jedermann, der etwas weiter blickte, behauptete, es sei leider etwas zu spät. Das gesetzgebende Korps nennt man hier nur die Versammlung, durch welche er Gesetze gibt. Als ein Kommissar mit dem feinen Vorschlag des lebenslänglichen Konsulats nicht sogleich überall erwünschten Eingang fand, sondern vielmehr Schwierigkeiten aller Art antraf, soll er bei dem schlimmen Rapport ungeduldig mit allen Fingern geknackt und gesagt haben: Ah, je saurai les attraper. Oh, ich werde sie schon kriegen. Das hat er gehalten. Er schmiedete das Eisen schnell, weil es warm war. Nach 14-tägigen Abkühlungen und Überlegungen möchte die Sache anders gegangen sein. Über die Stimmung werden sonderbare Anekdoten erzählt, aber sie ist nun geschehen. Man nennt ihn hier mit verschiedenen Namen: Le Premier Consul, Le Grand Consul, Le Consul vorzugsweise. Die beiden anderen, die auch nur das Drittteil der Wache haben, sind neben ihm Figuranten, und ihrer wird weiter nicht gedacht als in der Form der öffentlichen Verhandlungen. Scherzweise nennt man ihn auch Sa Majesté, und ich stehe nicht dafür, dass es nicht ernst wird. Auch heißt er ziemlich öffentlich Empereur de Gaulle, Kaiser der Gallier. Vielleicht die schicklichste Benennung für seinen Charakter, welche die Franzosen auch zugleich an die mögliche Folge erinnert. Auf Cäsar folgte Augustus und so weiter. Die Feier des Tages des Bastillensturms beschloss ein Konzert in den Tuilerien, wo in dem Gartenplatze vor dem Orchester am Schlosse eine unzählige Menge Menschen zusammengedrängt stand. Die ganze Nationalmusik führte es aus und tat es mit Kunst und Fertigkeit und Würde. Die Musik selbst gefiel mir nicht, ein Marsch ausgenommen, der durch seinen feierlichen Gesang eine hohe Wirkung hervorbrachte. Ich habe den Meister nicht erfahren. Das erste Orchester und vielleicht die erste Versammlung der Erde hätte bessere Musik haben sollen. Auf dem Balkon waren alle hohen Magistraturen der Republik, wie sie noch heißt, in ihrem Staatsaufzuge und von den fremden Diplomatikern diejenigen, denen der Rang eine solche Ehre gab. Der erste Konsul ließ sich einige Mal sehen, ehe man Notiz von ihm nahm. Endlich fingen einige der Vorderen an zu klatschen. Es folgte aber nur ein kleiner Teil der Menge. Der Platz hielt vielleicht über 100.000 und kaum der hundertste Teil gab die Ehrenbezeigung. Der Enthusiasmus war also nicht so allgemein, als man für ihn in seiner neuen Würde hätte erwarten sollen. Auch die Illumination war nicht die Hälfte von dem, was sie voriges Jahr gewesen sein soll, und man sprach hier und da davon, dass die republikanischen Feste nach und nach eingehen sollten. Das ist begreiflich. Indessen werden sie doch etwas länger dauern als die Republik selbst, wie die meisten Zeichen länger wären als die Sache selbst. Von den Merkwürdigkeiten in Paris darf ich nicht wieder anfangen, wenn ich kein Buch schreiben will. Und dazu habe ich weder Lust noch Zeit noch Kenntnis. Die bunte Szene wandelt sich alle Tage und ist alle Tage interessant. Bloß der Garten der Tuilerien mit den elysäischen Feldern, welcher die Hauptpromenade der Pariser in dieser Gegend ausmacht, gewährt täglich eine unendliche Verschiedenheit. Die Pressfreiheit ist hier verhältnismäßig eingeschränkter als in Wien, und ich bin fest überzeugt, wenn der Tartuffe jetzt erschiene, man würde ihn ebenso wohl verdammen als damals. Und Molière könnte wieder sagen, Monsieur le Président ne veut pas qu'on le joue. Der Herr Präsident will nicht, dass man ihn spielt. Die Dekaden sind durch das Konkordat und die Einführung der römischen Religion notwendig geradezu wieder abgeschafft. Sie heben einander auf. Auch rechnet man in Paris fast überall wieder nach dem alten Kalender und zählt nach Wochen. Die öffentlichen Verhandlungen werden bald folgen. Die Fasten werden in den Provinzen in Frankreich hier und da strenger gehalten als selbst in Italien. In Italien konnte ich fast überall essen nach Belieben. In Dijon musste ich einige Male, sogar an der Wirtstafel, zur Fasten mit der Gesellschaft Froschragout essen. Es war kein anderes Fleisch da. Mir war es einerlei, ich esse gern Frösche, aber diese Mahlzeit ist doch sonst nicht jedermanns Sache. So ging es mir noch mehrere Mal auf der Reise. In Paris nimmt man freilich noch keine Notiz davon, aber man tat es auch ehemals nicht. Die alten Namen der Örter und Gassen treten nach und nach alle wieder ein. Und eine republikanische Karte von der Stadt ist fast gar nicht mehr zu gebrauchen. Viele stellen sich, als ob sie die neuen Namen gar nicht wüssten. So sah mich ein sehr wohlgekleideter Mann glupisch an, als ich in die Rue de Loi, die Gesetzesstraße, wollte, wies mich aber sehr höflich weiter, als ich sie Rue de Richelieu nannte. Das Pantheon heißt wieder die Heilige Genoveve und wird höchstwahrscheinlich nur unter dieser Rubrik vollendet werden. Ob sich dieses alles so sanft wieder machen wird, weiß der Himmel. Man scheint jetzt von allen Seiten mit gehörigen Modifikationen darauf hinzuarbeiten. Die wieder eingewanderten und wieder eingesetzten Geistlichen treten schon überall von Neuem mit ihren Anmaßlichkeiten hervor und finden Engbrüstigkeit genug für ihre Lehre. Sie versagen, wie man erzählt, hier und da die Absolution, wenn man die Güter der Emigranten nicht wieder herausgeben will. Das kann in einzelnen Fällen sogar republikanische Gerechtigkeit sein, aber der Missbrauch kann weit führen. Man erzählt viele Beispiele, dass die französischen Roskolniks durchaus keine gemischten Ehen gestatten. Lasst nur erst die Geistlichkeit in die Justiz greifen, so seid ihr verloren.